aneinander geraten und einander verletzen und dass Dinge zerbrochen werden und zertrümmert werden und dass wir einander aneinander stoßen. Das geschieht auch in der Ehe, in der Familie, in der Kindererziehung, auch in der Gemeinde Gottes. Wir sind als Menschen hier als gläubige Menschen und wir leben mit Jesus, aber wir haben auch unsere Probleme. Wir sind im Sinne der Heiligung, das ist ein lebenslanger Wachstumsprozess, den wir auch bewusst durchleben. Und die Sünde, sie reflektiert sich meistens doch auf unsere Beziehungen. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann wollen wir uns daran erinnern, wie eben Beziehungen mit Gott und mit Menschen wieder gut gemacht werden, wie sie repariert werden können. Da sind wir als Menschen gar nicht so erfolgreich, obwohl wir viel wissen, wie ein Mensch funktioniert im psychologischen Sinne, obwohl wir sehr viel wissen, wie man Kinder erzieht, und das sind ja pädagogische Wissenschaften, aber irgendwo packen wir es nicht ganz, besser zu werden. Und mit Gottes Hilfe können wir das. Jesus hat in diesem Text eine Grundlage gegeben, wie wir als Menschen gut miteinander auskommen können. Und diese Grundlage ist Vergebung. Es ist nicht die einzige Grundlage, aber es ist eine, die ganz wichtig ist. Und Vergebung hilft uns, dass wir mit Gott und mit Menschen im Reinen sind. Wenn wir dieses Gleichnis gelesen haben, dann würde ich gerne mal so zwei, drei Facetten daraus nehmen. Zwei, drei Gedanken, die uns helfen können, heute, bevor wir das Abendmahl zu sich nehmen, über das eigene Leben nachzudenken und über die eigenen Beziehungen, in die uns Gott gesetzt hat. Der erste Gedanke hier ist in Bezug auf diesen Knecht, diesen Schuldner, ist, dass seine Schulden unbezahlbar sind. Sie sind nicht bezahlbar. Sie sind absichtlich an dieser Stelle so hoch beschrieben, dass wir heute Schwierigkeiten haben, überhaupt das irgendwie in die heutige Zeit zu versetzen und diesen Wert auszurechnen. Er war dem König schuldig. 10.000 Talente. Das ist ein Gewichtsmaß für Gold oder Silber. Ein Talent war ungefähr 6.000 römische Denare, sagt man. Ein Denar war doch ein Tageslohn. 6.000 Tageslöhne mal 10.000, da sind wir schon über Millionen. Und dann eben mal die Summe. Also es geht tatsächlich um riesige Summen, die übersteigen die Kapazität eines einzelnen Menschen. Die Schuld, in der wir als Menschheit festsitzen, hervorgerufen durch die Sünde und durch den Abfall, ist so groß, dass wir sie nicht lösen können. Unsere Schuld ist so groß, dass man sie nicht lösen kann. Wir brauchen Gott. Und wir alle brauchen Gott. Und wir sind alle auch mit Schuld und Sünde befleckt. Auch wenn wir Christen sind. Auch wenn wir Jesus kennengelernt haben, leben wir immer noch in einer sündigen Welt. Aber die Vergebung können wir bekommen. In Sprüchen 28,13. Das ist diese gute Nachricht. Schon im Alten Testament. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Oder im 1. Johannes, Kapitel 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unreinigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist die Wahrheit über das menschliche Dasein. Aber als Christen haben wir die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen und ein Wachstum zu erleben, damit die Sünde nicht unser Lebensstil wird. Ja? Und diese unbezahlbare Schuld, die ja so hoch geschildert wird, um uns darzustellen, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Unsere Gerechtigkeit, unser Einkommen reicht da nicht aus. Führt uns eigentlich zu Jesus. Und was dieses Gleichnis nicht aussagt, ist, dass diese Vergebung, diese Schulderlass, ja nicht kostenlos, nicht umsonst ist, sondern dass Gott für sie aufkommt und dass Jesus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wenn er nach seiner Taufe nochmal an Johannes dem Täufer vorübergeht, dann sagt er diese bekannten Worte: Siehe, das Lamm Gottes. Und was macht das Lamm Gottes? Es trägt die Sünden, die Schuld der Welt. Und von daher ist die Vergebung, die unserer unbezahlbaren Schuld, gedeckt durch das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha. Das ist so der erste Gedanke im Zusammenhang. Wir sind alle Sünder, wir können alle Vergebung erlangen durch das Blut Jesu Christi. Jetzt kommt aber ein zweiter Gedanke, weil dieses Gleichnis hat ja auch so zwei Blöcke, könnte man sagen, zwei Absätze. Dieser Knecht, er bekommt seine Schuld erlassen, aber er geht irgendwie hinaus und ist gar nicht glücklich. Wenn einem die Schuld erlassen ist, wie beim verlorenen Sohn in dem anderen Gleichnis, und es zu einer Versöhnung kommt, was geschieht in dem anderen Gleichnis? Freude, Freiheit, Erlösung, Musik, Feier, zusammenkommen, sich erfreuen, Musik und Tanz steht im Text. Freude. Aber hier ist nichts dergleichen. Der Knecht, der Schalksknecht, wie auch immer, er kommt heraus, aber er ist irgendwie nicht frei von Schuld. Er hat die Vergebung der Sünden im Glauben nicht wahrgenommen. Er lebt immer noch in der Überzeugung, ich werde es dir zurückzahlen. Er vertraut Gott immer noch nicht. Ellen White sagt in dem Buch Die Gleichnisse Jesu: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Er ist Gott entfremdet und wird für immer von ihm getrennt bleiben. Vielleicht hat er früher einmal Vergebung erhalten, doch durch seine Unversöhnlichkeit zeigt er jetzt aber, dass er Gottes verzeihende Liebe zurückweist und sich von ihm getrennt hat. Darum ist er jetzt in der gleichen Lage wie damals, bevor er die Vergebung empfing. Weil er seine Buße widerrufen hatte, liegt die Last der Sünden auf ihm, als hätte er sie nie bereut. Die Sünde und Vergebung ist ja keine dingliche Sache. Es ist eine Beziehungssache. Da sind Menschen von Gott weggekommen, sie haben sich gegen ihn aufgelehnt. Bei der Vergebung und der Versöhnung kommt man wieder zusammen und rechnet einem die Schuld nicht mehr an. Das ist bei ihm nicht passiert. Und wenn wir mit Gott unsere Sache nicht beglichen haben, nicht Frieden haben mit Gott, dann reflektiert sich das auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und dann zerbrechen Schalen. Dann gehen wir miteinander um, so wie wir als Menschen miteinander umgehen und nicht wie Gott miteinander mit uns umgeht. Und wenn dem so ist, dann trifft dieser Schalksknecht, ja, er trifft auf seinen Freund. Und der ist ihm schuldig, wie viel? So einen kleinen Betrag, der eigentlich nicht wert ist, erwähnt zu werden. Aber er erwähnt ihn. Und was macht er? Er packt seinen Freund an der Kehle und fängt ihn an zu würgen. Das steht im Text. Und er sagt, du bist mir schuldig. Und er packt ihn und er würgt ihn. Das steht hier geschrieben. Wegen was? Wegen der unbezahlbaren Schuld? Nein, wegen ein paar Denare. Peanuts. Nicht der Rede wert. Das hat nichts zu tun mit Ewigkeit. Aber du bist mir schuldig. Und dann fängt er ihn an, aggressiv zu würgen. Boah. Wenn wir keine Vergebung von Gott erfahren haben, dann können wir auch nicht loslassen. Auch nicht vergeben. Auch nicht in Harmonie mit anderen leben. Und dann ist da Bitterkeit in uns. Und diese Bitterkeit, das sagt ein amerikanischer Autor, die können wir ja selbst überprüfen, ob wir so eine Art Bitterkeit in sich haben. Er sagt, es gibt ja so ein paar Tests. Wollen wir die kurz machen? Ja? Wollt ihr mich? Ihr könnt auch einen Stift nehmen, ein Stück Papier. Der erste, 3 Tests. Ob wir irgendwie Bitterkeit in uns haben, okay? Der erste Test ist der Verstimmungstest. Was meint er damit? Wenn wir Menschen sehen, die uns jenen Menschen ähneln, die uns mal auf den Fuß getreten haben, die uns irgendwo verletzt haben, dann fühlen wir fühlen was Negatives ihnen gegenüber. Also ein Beispiel, ne? Man sieht seinen Ehemann, wie er mit den Kindern umgeht und denkt, gleichweise, der ist ja genauso wie seine Mutter. Zufällig ist das dann die Schwiegermutter, nicht? Und hat ein ungutes Gefühl. Ja, warum? Weil man ja im Prinzip irgendwo eine Verstimmung hat gegen ganz andere. Also man hat etwas in sich. Verstimmungstest. Der zweite. Verantwortlichkeitstest. Man hat im Leben eben nicht immer Erfolge, wir versagen auch, haben Unvermögen, aber dann übernehmen wir nicht selbst die Verantwortung dafür, sondern wir verschieben die Verantwortung und sagen, ja, wenn nur meine Eltern anders mit mir umgegangen wären, wenn nur meine Eltern mir das und jenes getan hätten, ja, wenn sie das gemacht hätten, was sie mir schuldig sind. Sie sind mir schuldig, eine gute finanzielle Grundlage fürs Leben zum Beispiel zu schaffen. Bei manchen. Oder meine Frau, ne, sie ist mir auch was schuldig. Wenn nur sie, wäre ich anders. Hätte ich nicht zur Flasche gegriffen, beispielsweise. Und dann sind wir eben halt dieser Schalksknecht, die von anderen Menschen Erwartungen haben, Schulden eintreiben und herumgehen oder auch in der Gemeinde. Dass man sagt, aha, du bist mir schuldig. So kommt man nicht zur Gemeinde angezogen. Und dann fängt man an zu würgen oder so wie du die Bibel interpretierst, da stimmt was nicht und dann geht's los. Und ihr kennt ja diese Geschichten, ne? So diese Schalksknechte werden wir manchmal auch und manchmal sind sie um uns herum. Das ist aber nur ein Zeichen, dass wir selbst von Gott die Freiheit der Vergebung nicht durchlebt haben und dann auch nicht fähig sind, anderen damit zu begegnen. Und der dritte Gedanke im Zusammenhang mit diesem Gleichnis ist auch die Frage, wie können wir denn alles wieder gut machen? Wie können wir das mit dieser Vergebung? Was brauchen wir? Was möchte uns der Geist Gottes schenken? Und wir merken das dann bei diesem König, wie er umgeht mit seinem Knecht. Und das Erste, was wir bei ihm finden, das ist eine Geduld. Und diese Frage immer, hab Geduld mit mir. Dass wir geduldig sind miteinander. So wie Gott geduldig mit uns ist. Dass wir den Menschen Zeit geben. Dass wir mit unseren Erwartungen nicht so reinpreschen. Geduld. Dann das Zweite, was wir finden, ist, dass dieser König, er hatte Mitgefühl. Mitleid steht in manchen Übersetzungen. Barmherzigkeit. Er fühlte mit ihm. Dieser Knecht hatte doch Familie, hatte doch Kinder. Da er seine Schuld nicht weiter nicht bezahlen konnte in dem damaligen Kontext, musste er als Sklave verkauft werden, zusammen mit seinen Kids. Schreckliche Sache. Und er hatte Mitleid, Mitgefühl, Empathie. Er versetzte sich in seine Situation. Geduld mit anderen, so wie Gott mit uns Geduld hat. Und Mitgefühl. Denk doch mal, überlege, was wäre, wenn ich seine Schuhe tragen würde, wenn ich in deiner Position wäre. Wie würde ich mich fühlen? Was würde ich denken? Das ist eigentlich das Prinzip von Empathie. Die Rolle übernehmen. Ja, und dann? Loslassen. Die Schuld. Vergeben. Ellen White sagt dazu, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, sie zitiert Jesus, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nichts rechtfertigt eine unversöhnliche Haltung. Wer unbarmherzig gegen andere ist, zeigt damit, dass er selbst die Gnade Gottes nicht angenommen hat. So wie der Knecht umgeht mit seinem Mitknecht, ist ein Zeichen, ob er Vergebung wirklich auch erfahren hat. Und weiter sagt sie, denn wem Gott vergibt, der erfährt, dass seine Liebe unendlich ist und dass er selbst jetzt auch dies an andere weitergeben kann. Wer Teilhaber der Gnade Christi geworden ist, der offenbart die Liebe und Barmherzigkeit, die das Leben Christi prägten. Ja, immer wieder zerbrechen Dinge in unseren Beziehungen. Und manchmal denken wir, dass wir daran auch scheitern können mit dem Leben. Wenn wir heute das Brot und den Wein zu sich nehmen, dann denken wir zurück an das Lamm Gottes, das uns ermöglicht hat, frei zu sein von aller Schuld. Und wir können heute noch einmal diese Beziehung bekräftigen und noch einmal um Vergebung bitten und noch einmal im Glauben, Vergebung erfährt man im Glauben, im Vertrauen, noch einmal Vergebung annehmen. Und dann zu überlegen, wem kann ich was vergeben? Wer uns was schuldet, da sind wir ziemlich gut in der Rechnung. Aber wem wir was vergeben sollten, Da sollten wir drüber nachdenken. Weil das ist eigentlich der Test, ob wir Vergebung erfahren haben. Und wir sind in einer Zeit, wo wir als Gemeinde auch miteinander einiges vorhaben. Und ob dieses Vorhaben gelingt, hängt weniger ab von dem, was wir da machen und wie wir das machen, sondern es hängt sehr davon ab, wer wir als Gemeinde sind. Leben wir in einer Gemeinschaft, in der es keine Schuldeneintreiber gibt? Haben wir Familien, wo wir keine Schulden eintreiben, sondern gnädig, barmherzig miteinander umgehen und eine Atmosphäre haben, demnach, die eigentlich so ein herzliches Miteinander ist? Das heißt nicht, dass man Dinge unter den Teppich kehrt. Das tut man nicht in einer gesunden Beziehung. Da hat sich Jesus dazu auch geäußert, wie man dann die Dinge klärt und so. Ne? Aber so ein Grundstein für diesen Bau ist, dass wir alles wieder gut machen können und dass Vergebung eigentlich dabei wesentlich ist. Alles? Kann man wirklich alles wieder gut machen? Alles. Jesus sagt, alle Schuld, alle Sünden können dem Menschen vergeben werden. Wenn er sagt alle, dann meint er nicht, dass vielleicht eine nicht vergeben werden kann. Jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden. Und dann sagt er aber doch, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist wahrscheinlich das, was der Schalksknecht dann auch getan hat. Ne? Er hat diesen Aufruf des Geistes dann doch nicht wahrgenommen. Aber wir können das. Und möge uns der Herr segnen, wenn wir miteinander jetzt Abendmahl zu sich nehmen und feiern. Bevor wir aber zur Fußwaschung übergehen, wollen wir zusammen uns nochmal diese Fußwaschung, in der Jesus die Füße seinen Jüngern wusch, in Erinnerung holen. Und dazu bitte ich euch aufzustehen, während Alexandra mit uns den Text liest.
Ich lese die Einsetzungsworte zur Fußwaschung aus Johannes 13. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.